Einen ganzen schönen Sonntagmorgen allen Gemeindegliedern und auch sonst allen, die auf der Homepage von der FG Eilanz die heutige Predigt hören. Zum Anfang möchte ich noch ein bisschen informieren. Ich denke, es interessiert viele, die unsere Geschichte kennen, die wissen wegen der ganzen Gebäudegeschichte. Es ist in der Zwischenzeit so, dass wir haben ja vor den Ostern den Vertrag bekommen, den Vertragsentwurf von der Swisscom, und haben jetzt letzte Woche auch den Vertragsentwurf bekommen vom Gandinas, also von dem Gebäude, wo wir jetzt drin sind. Und wir werden uns nächste Woche, das erweiterte Team, das sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, werden wir uns treffen am Mittwochabend, werden die beiden Verträge mal miteinander vergleichen und werden dann miteinander mal einen Vorentscheid fällen und zuhanden der Gemeinde einfach etwas einmal beantragen. Aber ihr werdet, vor allem Mitglieder, werdet dann natürlich noch informiert werden und könnt dann natürlich auch wieder dazu Stellung nehmen. Aber das ist der momentan neueste Stand. Die mein E-Mail bekommen haben, die Woche haben gesehen, dass der Abbruch im Altbau schon sehr weit vorgeschritten ist. Die haben schon fast alles ausgehöhlt. Ja, zum Teil ist es auch ziemlich staubig geworden in unserem Teil innen und wir haben schon wieder ein bisschen abgestaubt. In der Zwischenzeit sind die Durchgänge wirklich zu, dass es jetzt einigermaßen erträglich sein sollte. Ja, wir werden uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden mit so Gottesdiensten in dieser Form und auf Distanz. So, was letzte Woche rausgekommen ist, hat ja der Bundesrat einmal einen Vorschlag gemacht, dass ab 8. Juni Gottesdienste wieder möglich sein sollten. Es ist ein Gebetsanliegen und wir können jetzt einfach schauen, was wirklich Jesus da auch vorhat. Ich möchte zur Einstimmung von unserem Sonntagmorgen, von unserer Sonntagmorgenzeit, bewusst auch Jesus einladen, dass er unsere Herzen öffnet, möchte beten. Danke vielmals, Jesus, für den Tag, den du geschaffen hast, den wir heute wieder dürfen miteinander geniessen, dass wir dürfen so Gottesdienst feiern, auch wenn jeder für sich allein ist oder vielleicht zu zweit oder in der Familie. So bitte ich dich einfach, dass du trotzdem einfach jedem zu spüren gibst, dass du da bist. Dass wir etwas von dieser Nähe, von dieser Gegenwart von dir wirklich dürfen spüren und dürfen erleben. Danke für deine Güte. Danke, dass du uns jetzt diese Zeit ganz besonders segnen willst. Hilf dir besonders denen, die vielleicht recht herausgefordert sind in diesen Tagen, vielleicht einsam sind, vielleicht sonst Krisen haben. Jesus, du weißt, was jedes Einzelne braucht. Danke für deine Nähe, für deine Gegenwart. Amen.
Ich lese ein paar Verse aus dem Psalm 104. Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang, und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich des Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Amen, Alfe Divin. s'agisse en os per quel che ha tout qu'a fiu per far onor a mio Dio. Lauzai a Dio, mio sca fida, alleluia. Lauzai a Dio, mio sca fida, alleluia. Lauzai a Dio, mio sca fida, alleluia. Lauzai a Dio, mio sca fida, alleluia.
Ich lese den heutigen Predigtext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist.
Unser Predigtext hat davon geredet, wie vom Hunger nach Gottes Wort. Und wir singen jetzt noch ein Lied, das als Einstimmung von der Predigt auch das thematisiert.
Dein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel geh. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lass mich deine Hilfe sehen. Nebel ringsumher, ich seh dich nicht mehr, kann den Weg nicht mehr sehen. Dein Wort ist das Licht, das durch den Nebel bricht. Du führst mich an deiner Hand. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lass mich deine Hilfe sehen. Mauern hart und kalt, geben keinen Halt, drohend stehen sie vor mir. Dein Wort ist das Schwert, das aller Härte wehrt, du stellst mich auf weitem Raum. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lass mich deine Hilfe sehen. Tränen wischst du fort, tröstest durch dein Wort, Kraft zum Leben gibst du mir. Wie ein weites Meer ist dein Wort, großer Herr, unergründlich tief und reich. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, lass mich deine
Die heutige Predigt könnte man quasi betiteln, entweder was überhaupt nicht zu einem Christ passt, oder was auch noch ein cooler Titel wäre, Milch kuriert unsere Charakterfehler. Wenn wir vom letzten Sonntag herkommen, dort hat der Text, Kapitel 1, Vers 23, geendet, ihr seid ja von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem Unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. So drückt es der Apostel Petrus aus. Apostel Paulus drückt es ein bisschen anders aus, 2. Korinther 5. Viel mehr wissen wir, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung, neue Kreation. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das sind ganz starke Bilder. In Christus sein, das heisst total mit ihm verbunden sein. Neu geboren sein, eine neue Schöpfung. Ja, das sind starke Bilder von einerseits von einer ganz tiefen Verbindung mit Jesus Christus und auf der anderen Seite auch von einer ganz radikalen Lebenserneuerung. Diese Lebenserneuerung, die passiert nicht in der Babytaufe, sondern so wie das Neue Testament immer wieder beschreibt, in einer bewussten Umkehr, im Bußtun und im Eingehen in den Bund mit Jesus. Wenn man lesen in der Apostelgeschichte, steht immer wieder, sie taten Buße, sie kehrten um. Da geht es um Umdenken, um Umkehr von einem falschen Weg. Und sie glaubten an das Evangelium und ließen sich taufen. Das als ein Zeugnis gegen aussen, dass jetzt etwas Neues angefangen hat. Das beschreibt das Neue Testament unter dieser neuen Geburt, unter dieser Erneuerung. Ich weiss nicht, ob du etwas, ein Ereignis in deinem Leben kennst, wo so etwas passiert ist. Kannst du sagen, ja, ich habe das konkret erlebt, dass meine Sünden vergeben sind, dass ich innerlich erneuert worden bin, dass ich Gewissheit bekommen habe und erfüllt worden bin mit Gottes Geist. Bei vielen Leuten passiert das so, tack, von einem Moment auf den anderen, bei anderen ist das eher ein längerer Prozess. Das ist ein bisschen ähnlich, so wie eine Beziehung zwischen zwei Menschen anfängt. Bei den einen ist das Liebe auf den ersten Blick und bei den anderen geht das ganz langsam, aber entscheidend ist letztendlich der Bund. Ein neues Leben. Der Anfang von einem neuen Leben, und da heisst jetzt, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Babys, damit ihr durch sie wachset oder wächst zum Heil. Ein Baby, wenn es geboren ist, dann hat es Hunger, relativ gleich, und das ist völlig normal. Stellt euch vor, ein Neugeborenes, das keinen Zugreflex hat, wo kein Hunger hat. Das ist schlimm, da stimmt etwas nicht. Das Normale ist völlig, dass ein Baby Hunger hat und sucht. Und wer die Erneuerung erlebt hat, der Bund mit Jesus, das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, der hat irgendwie automatisch auch den Hunger. Ich staune immer wieder, wenn Leute also die Mega-Entdeckung machen und das neue Leben überkommen, das Wissen, meine Schuld ist vergeben, Jesus hat mich angenommen, ich bin jetzt ganz rein, ich gehöre jetzt zu ihm. Das ist spannend zum Schauen, wie die Leute einen Hunger haben, einen Hunger, Jesus näher kennenlernen, einen Hunger, Bibel zu lesen. Vor allem die Evangelien, dort fängt es an, dort, wo Jesus beschrieben ist, aber auch dann die Geschichte von den Aposteln oder Briefen im Neuen Testament, letztlich natürlich auch das Alte Testament, alles hilft uns und in allem können wir lernen, wie Gott ist. Lernen, wie er mit Menschen umgeht, ja, und wie Menschen mit Gott umgehen und wie Menschen miteinander umgehen. Es ist schon wahr, im Alten Testament gibt es viel von Mord und Totschlag und viele Leute haben darum auch Mühe mit dem Alten Testament. Aber hey, es zeigt nur, wie wir Menschen sind. Es ist ähnlich wie unsere täglichen Nachrichten. Der Mensch braucht Erlösung. Das zeigt die Geschichte der Menschheit. Jetzt ist die Frage, wie lebt ein erlöster Mensch? Wie leben erlöste Menschen zusammen? Oder anders gefragt, zu einem Mensch, der sagt, ich bin Christ, ich bin erlöst, was passt absolut nicht zu so einem Mensch? Überleg dir einmal. Oder vielleicht nimmst du einen Zettel führen und schreibst dir ein paar Sachen auf. Oder vielleicht hast du schon Erlebnisse gemacht mit Menschen, die vorgegeben haben, sie seien weiss nicht wie fromm und haben ganz schwierige Charakterfehler gehabt. Und du hast Erfahrungen mit Menschen gemacht, die dich grusig verletzt haben. Was für Eigenschaften oder was für Verhaltensweisen sind das in der Regel, wo uns so zu schaffen machen? Was passiert, was passt nicht zu einem Christ? Wenn man das weiterlesen, steht, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Ich finde es ganz spannend, was der Apostel Petrus da für eine Auswahl trifft. Das sind offenbar die Sachen, die am wenigsten zu einem Christ passen. Interessant ist, dass nichts von dem, wo wir uns gewöhnt sind, wo im Beichtspiegel vorkommt. Dort geht es ja vor allem um die moralischen Verfehlungen, die Sachen, die in der Gesellschaft so im Vordergrund stehen, mindestens früher. Das war ganz ähnlich zur Zeit von Jesus, bei den Pharisäern. Bei denen ist es darum gegangen, ganz pingelig genau Gebot zu halten, dass man am Sabbat nicht zu viel macht, dass man genau den Zehnte vor allem gibt und eben, dass man genau vor allem die Sachen vom Gesetz einhaltet, wo sie eine Frau verwünscht haben beim Ehebruch, die müssen bestraft werden, das war für sie klar gewesen. Reinheit ist alles. Und Jesus hat zum Teil so ganz eine andere Sicht gehabt, was entscheidend ist. Und wir merken, der Petrus hat ganz viel gelernt von Jesus. Er war ja mindestens 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und sein Wesen und sein Denken war enorm geprägt von Jesus. Jesus hat gesagt in Matthäus 23, Vers 23, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von den Gewürzen und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Von außen scheint ihr vor den Menschen gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz. Das sind die Sachen, die Jesus an den Frommen am meisten gestört hat. Und ähnlich druckt es der Petrus aus, legt ab alle Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Und das ist das wahre Gift, schon zur Zeit von Jesus gewesen. Und durch die ganze Kirchengeschichte durch, das ist das, was die fromme Gesellschaft vergiftet hat und unglaubwürdig gemacht hat. Wenn wir anfangen mit der Bosheit. Bosheit ist Kernkompetenz vom Teufel. Er ist der Böse von Anfang an. Und komischerweise, das ist einfach so, seit dem Sündenfall liegt Bosheit irgendwo auch in unserem Wesen drin. Schon ganz kleine Kinder können unheimlich egoistisch und fies sein. Das muss man ihnen nicht beibringen. Noch bevor sie wissen, was sie damit anrichten, können sie, ja, je nachdem, ziemlich brutal sein. Warum fasziniert das Böse so? Ich merke das auch bei mir, wenn irgendwie wieder ein Fernsehfilm kommt, nirgendetwas, wie das einem irgendwo ein Abscheu und gleich auch eine Faszination ausübt. Beides. Bosheit ist alles, was einem anderen schaden soll und mir nützt. Böse Menschen sind eigentlich solche, die anderen Schaden zufügen, zum selber einen Nutzen davon haben. Zum Beispiel, wenn man andere plagt, Schwächere plagt, um sich stärker zu fühlen, um sich überlegen zu fühlen. Wenn man andere maßregelt, um sich selber gerecht zu fühlen. Wenn man andere missbraucht, um seine eigene Lust zu befriedigen. Grauenhaft. An diesen Tagen habe ich an einem Telefon Beispiel gehört von jemandem, der Physiotherapeut war, sehr bekannt oder sehr begabt. Und die Patienten sind sehr dankbar gewesen, weil er sehr ein gutes Handling hatte. Aber zum Teil, von einer Geschichte habe ich gehört, wo er wirklich übergriffig geworden ist, auch sexuell grauenhaft. Da nutzt ein Mensch, der eigentlich schwache Menschen vor sich hat, kranke Menschen vor sich hat, nutzt diese Schwäche aus. Und dann war es noch einer, der sehr fromm ist. Grauenhaft.
Und wir kennen das genug aus der Kirchengeschichte. Gerade die, zum Teil die Frommen, die solche Eigenschaften haben, die böse sind. Was das für ein Ablöscher ist. Nein, das passt nicht zu Jesus. Und das passt auch nicht zu seinen Leuten. Das Zweite ist der Betrug. Betrug heisst, sich Vorteil verschaffen auf Kosten von anderen. Ich habe doch tatsächlich diese Woche etwas gehört, ich weiss nicht, ob es stimmt. Eine Warnung, da gehen die Leute von Tür zu Tür und dürfen so Masken verkaufen. Und dann müssen wir die anprobieren und müssen kräftig einschnaufen, um zu schauen, ob sie auch funktionieren. Und die Masken sind präpariert mit irgendwie Narkosemittel. Und wenn man das einschnauft, geht man in Ohnmacht und dann kommen sie rein und rauben die Wohnung aus. Ich weiss ja nicht, ob es stimmt, aber ich traue es den Menschen zu, dass es Leute gibt, die tatsächlich jetzt das ausnutzen. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ist es grauenhaft. Viele Leute sind am Computer, viele Leute bestellen Zeug. Ich habe auch so ein E-Mail bekommen, irgendeine Postsendung sei unterwegs und dann kann man das anklicken und die Bestellung bestätigen und dann liefern die wahr. Betrug! Betrug! Warum ist das im Mensch so drin? Nun, dass es solche Menschen gibt, das muss uns ja nicht verwundern. Aber ich habe mal jemanden gehört sagen, der gesagt hat, ich geschäfte nicht mehr mit Christen. Weil er so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Leuten, die hindurch vorgehen, sie sind fromm. Und wenn es dann um die Sache geht, dann betrügen sie trotzdem. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Christen, die sich so benehmen. Und etwas, was Jesus auch anprangert und auch der Apostel Petrus sagt, ist die Heuchelei. Ja, Heuchler sind solche, die etwas entscheiden, wo sie nicht sind. Heuchler sind nicht unbedingt böse Menschen. Heuchler können manchmal ganz liebe Leute sein, aber sie haben einfach ein unheimliches Bedürfnis, überall gut dastehen. Alles ins gute Licht stellen. Sich selber in ein besseres Licht stellen. Und wenn etwas schlecht geworden ist, schlecht passiert ist, wenn irgendetwas schief gegangen ist, das sofort verbergen und verdecken. Ja, nicht das Licht kommen, was hätte können falsch sein. Auch das haben wir in der Geschichte schon genug gehört, auch von den Frommen. Das ist wirklich etwas Furchtbares. Gerade auch, wenn innerhalb der frommen Kreise Sachen passieren, Übergriffe, und dann deckt der eine den anderen und man verbirgt das, hilft einander gegenseitig, um das zu verstecken. Das macht die Frommen so unglaubwürdig. Gell? Und es ist ja so weit verbreitet, das Schweigen in den Familienclan. Was bei uns innen läuft, das geht niemand etwas an. Du darfst niemandem etwas sagen, was da gegangen ist. Der Kind wird verboten. Ihr dürft niemandem sagen, was wir da für Stricke haben und was da gelaufen ist. Wichtig ist einfach, dass das Bild gegen aussen stimmt. Und Jesus und auch Petrus nennt das Heuchelei. Heuchelei ist das, wenn wir gegen aussen vorgehen, es sei bei uns alles in der Ordnung. Und alles uns bemüht, es sei alles in der Ordnung. Aber aus irgendwelchen Gründen lassen wir niemanden ins Haus rein. Oder aus irgendwelchen Gründen verstecken wir gewisse Sachen. Das ist nichts anderes als Heuchelei. Und das macht uns schlussendlich unglaubwürdig. Oder etwas, was auch so furchtbar ist, ist der Neid. Der Neid vergleicht immer mit den Nachbarn. Gut, das machen alle, oder? Auch die, die nicht so neidisch sind. Also vergleichen tun wir halt, das gehört ein bisschen zu uns. Aber der Neid kommt aus dem Gefühl heraus, ich komme zu kurz. Ein neidischer Mensch, der hat ein ganz spezielles Gerechtigkeitsempfinden. Er hat das Empfinden, wenn ich ein bisschen mehr habe wie die anderen, dann ist es nur gerecht. Wenn der andere ein bisschen mehr hat wie ich, uiuiui, dann ist das die Ungerechtigkeit par excellence. Neid ist im Grunde genommen nichts anderes als das Gegenteil von Dankbarkeit. Ein Mensch, der weiss, wie reich er beschenkt ist, ein Mensch, der dankbar ist, der kann gar nicht neidisch sein. Aber ein Mensch, der undankbar ist, der immer das Gefühl hat, er komme zu kurz, da ist der Neid schnell da. Neid ist nöch verwandt mit Habgier. Und der Paulus schreibt im 1. Timotheus 6, Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Ja, neidische Christen ist eigentlich ein furchtbares Armutszeugnis für den Herrn. Ich habe ein Buch gelesen über alte Geschichten in der Surselva und ein solches Geschichtchen möchte ich euch noch erzählen. Da war eine Frau in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, war eine Bäuerin und jemand in der Nachbarschaft war todkrank mit Krebs. Und der hat eigentlich nichts mehr können essen und er hat so einen ausgerechneten Hals gehabt. Und das Einzige, was ihm noch abgegangen ist, war Butter. Und die Bäuerin hat dann von ihrem Butter ein bisschen gebracht, das Mädchen, und hat dem Mann gegeben. Und das hat ihm so wohltuen, dass er ein bisschen können seinen Rachen befürchten. Und tatsächlich hat irgendeine Nachbarin mitgekriegt, dass der Butter bekommen hat und hat gefunden, ja, das hätte ich jetzt auch gern. Und hat aus purem Neid hat sie die Bäuerin angeklagt, verklagt, ist sie denunzieren. Sie hat da Geschäft gemacht, neben der Lebensmittelmarke durch, mit ihren Butter. Und das hat riesige Probleme gegeben. Einfach nur wegen Neid. Anstatt sich zu freuen, dass dem armen, sterbenden Mensch geholfen worden ist, der Neid, das hätte ich bekommen müssen. Das ist eine furchtbare Sucht. Und last but not least, üble Nachrede. Eigentlich geht es hier um Verleumdung. Und das ist ganz etwas Modernes. Es ist verrückt, was auch in Schulen abgeht unter den Schülern. Gerade auch mit Social Media. Das Mobbing, wie die einander können fertig machen, wie einfach jemand über jemanden irgendwelche Gerüchte verbreitet werden. Und man redet dann, wenn das viele machen, redet man von einem Shitstorm. Das ist auch so ein modernes Wort. Wenn irgendjemand etwas sagt, dann kommt ein riesen Sturm von Kritik und Verachtung. Das ist richtig ein Mittel, um jemanden kaputt zu machen. Es ist jetzt einfach mit den technischen Mitteln noch ein bisschen neu ausgeschafft, aber das hat es immer schon gegeben. Jemand schlecht machen, warum macht man das? Man macht jemand anderen schlecht, um sich selber ein bisschen besser zu fühlen. Das hat Jesus erlebt. Er ist verleumdet worden, weil er ist gerecht war und die Leute haben das einfach nicht vertraut, vor allem die Pharisäer. Auch andere. Und sie haben ihn schlecht gemacht. Und der Paulus hat das erlebt, wenn er angegriffen worden ist, schlecht gemacht worden ist. Die haben das auch erlitten. Und das Verrückte ist, warum glauben wir eigentlich solche Fake News so leicht? Negativbotschaften, die jemanden schlecht machen, die Negatives über jemanden erzählen, was der wieder angestellt und angerichtet hat, das ist komisch, das geht uns wirklich rein wie Butter. Auch das, andere schlecht anstellen, kann wie zu einer Sucht werden. Nein, das passt nicht zu Jesus. Jesus hat nie andere schlecht gemacht, um sich besser darzustellen. Er hat es gar nicht nötig gehabt. Und wir, wenn wir von Jesus gerecht gesprochen sind, wenn wir uns bewusst sind, dass wir eigentlich von unserer eigenen Natur her Sünder sind, dass wir gar nicht fähig wären, Gott in die Augen zu schauen, dass Jesus uns die ganze Schuld vergeben hat und dass wir aus Gnade angenommen sind, wenn wir das gecheckt haben, dann merken wir auch, dass üble Nachrede, Verleumdung so nicht zu uns passt. Was uns verändert, das ist Gottes Wort, Gottes Reden, Gottes Geist. Und es ist so herrlich, wie das da steht. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie wächst zum Heil. Weil ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Geschmeckt habt. Im Psalm 34,9 heißt: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Unser Herr, er ist freundlich. Oh, Jesus hat nie etwas Böses tun. Er ist voll Güte. Er hat auch nie falsche Versprechungen gemacht. Er war aufrichtig und integer in seinem ganzen Handeln. Nein, Jesus hat es nie nötig gehabt, sich irgendwo besser darzustellen, als er war. Weil er ist der Heilige, der reine Gottessohn. Und er hat gewusst, was er ist. Und er hat auch nicht nötig gehabt, irgendetwas zu verbergen. Er hat zwar auch nicht immer alles gesagt. Das heisst an einer Stelle, er hat sich den Menschen nicht anvertraut, weil er gewusst hat, was ihnen ist. Aber verbergen hätte er nichts müssen. Er weiß, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und er verhaftet worden ist und der Petrus sich hat wollen wehren, hat er gesagt, Petrus, tu die Schwert wieder zurück. Weißt du nicht, ich könnte Legionen Engel bestellen, die mir helfen würden. Er hat um die Macht gewusst. Und darum hat er weder Eifersucht noch Neid gekannt. Er hat das absolut nicht nötig gehabt. Und er hat an niemandem klein geredet. Jesus konnte Menschen um ihn herum gross machen, hat sie fördern, er konnte ein Kind nehmen und konnte ein Kind als Vorbild anstellen. Das hat ihn ausgezeichnet. Da ihr ja schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ja, wenn wir doch so werden, wie er ist, wie Jesus ist. Wenn wir uns immer mehr damit befassen, was wir alles in Jesus geschenkt bekommen haben. Und wie merken wir das? Ja, indem wir Gemeinschaft haben mit ihm, ihm Danke sagen, indem wir sein Wort lesen. Vielleicht habt ihr im Kühlschrank ein bisschen Milch. Wenn ihr wollt, könnt ihr im Moment abstellen und euch ein Glas Milch holen. Oder ihr könnt es euch auch nur so vorstellen und nachher das Glas Milch nehmen. Nimm ein Glas Milch vor dir. Stell dir vor, so ein Glas Milch. Da ist so viel drin, da ist eigentlich alles drin. Stell dir mal vor, sagt jemand zu einer stillenden Mutter, was? Du gibst deinem Baby nur Milch? Das arme Kind, das ist ja unterernährt. Von nur Milch kann man doch nicht leben. So ein Quatsch, natürlich. Jedes Baby lebt von Milch und in der Muttermilch ist alles drin, was das Baby braucht. Klar, in unserer Paschmilch oder in der UHT ist vielleicht nicht mehr ganz so, aber in einer reinen, unverfälschten Milch, wie es da heisst, ist alles drin, was man zum Leben braucht. Und genau so ist eigentlich auch mit der Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, stell dir vor, du sagst jemandem, ich lese eigentlich praktisch nur in der Bibel. Und jemand sagt, was? Du liest nur in der Bibel? Wie langweilig. Du liest nie einen Roman oder ein Buch. Nichts dagegen, man darf auch andere Bücher lesen und einen Roman lesen. Aber Bibel ist Gottes Rede zu uns. Und da ist alles drin, was wir brauchen für unser Leben und so zu werden, wie Gott uns letztendlich möchte haben. Und in dem Sinn erheben wir das Glas Milch, prosten einander zu, weil das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Und wir nehmen es als Gottes Wort. Sind wir hungrig in den nächsten Wochen? Nimm dir doch die Bibel führen. Nimm dir ein Evangelium führen und lies, wenn du Zeit hast, lies in der Bibel, schau, wie Jesus war, schau, was er gesagt hat, schau, was er gefühlt hat, schau, wie er mit Menschen umgegangen ist und beobachte das, schau, was ihm wichtig war und eifere dem nach, so zu werden, wie er war. Ich möchte gerne beten. Oh, danke vielmals, lieber Jesus, für dein Vorbild. Und danke vielmals für dein Wort, das du uns vermittelt hast, wo uns deine Apostel, deine Jünger aufgeschrieben haben, damit wir es lesen können, damit wir deine Worte lesen können, deine Worte, die Geist sind, die Leben sind, die unseren Charakter verändern, die uns wirklich kurieren. Ja, dein Wort, deine Milch ist wie ein Heilmittel. Ein Heilmittel, das uns verändert, das uns ähnlich werden lässt wie du. Jesus, und ich wünsche mir so, für mich selber und für uns alle, dass wir Menschen sind, die wirklich so leben, dass nicht andere Leute den Kopf schütteln müssen, dass nicht andere Leute sich ärgern über unser Verhalten, sondern dass wir eine Ausstrahlung haben können, die wirklich dir gleicht. Jesus, verändere du uns durch dein Wort, durch deinen Geist, wo du in uns hineingegeben hast. Danke vielmals dafür. Amen. Ja, an dieser Stelle geben wir einmal sonst den Kollektenvorkorb durch die Reihen. Und ich sage immer, wenn ich es mache, es ist ein Weg, um die Gemeinde finanziell zu unterstützen. Andere machen das auf dem elektronischen Weg. Und das ist jetzt ja natürlich auch noch möglich, aber das mit dem Kollektenkorb geht nicht so gut. Jetzt hat mich jemand gefragt, ja, ob man dann gleich die Kollekten einfach in den Kollektenkasten in der Gemeinde rein tun könnte. Natürlich ist das möglich. Ich schaue, dass der Kassier das regelmäßig lehrt. Aber vielleicht wäre es im Moment auch dran, um einfach auch halt über die Einzahlung das machen. Ich möchte euch dazu aufmuntern oder vielleicht einfach etwas auf die Seite legen und wenn wir uns wieder treffen können, um das dann auch wieder geben, weil klar ist, dass die Kosten gleich weiterlaufen und in dem Sinn möchte ich nicht betteln, aber einfach ganz herzlich Danke sagen für alle, die auch die Gemeinde immer wieder finanziell unterstützen. Danke vielmals. Es soll euch selber zurückkommen als Segen von Gott. Und ich freue mich natürlich, wenn wir dann in einem guten Monat hoffentlich wieder dürfen in der Cafeteria zusammensitzen. Mindestens die, die nicht zur Risikogruppe gehören und dürfen zum Gottesdienst kommen. Ja, und bis dahin brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Und ich freue mich, dass ich immer wieder höre, wie viele Leute miteinander Kontakt haben, über Telefon oder kleine Gruppen dürfen die einmal Psyche machen. Das liegt ja jetzt auch wieder drin. Ich möchte euch einfach Mut machen, dass ihr den Kontakt behaltet, die Gemeinschaft so pflegt, einfach so, wie es jetzt in der Corona-Zeit möglich ist. Die Gemeinde, die lebt gleich. Die Gemeinde ist nicht das Gebäude, sondern die Gemeinde sind Menschen. Menschen, die miteinander leben, die miteinander in der Nachfolge von Jesus stehen. Und das können wir genau gleich miteinander so leben.
Wir möchten euch jetzt noch den Segen Gottes mitgeben für die nächste Woche in diesem Lied. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich.
Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Friede begleite dich. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. Ob du in das Tal hinabschaust oder Berge vor dir stehen, mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen. Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir. Erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Tiefer Friede begleite dich. Ob die Menschen, die du lieb hast, dies erwidern oder nicht, sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. Ob die Träume, die du träumtest, noch verheißungsvoll bestehen oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehen. Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir. Erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Frieden. dich.
Ja, und das wünschen wir euch von ganzem Herzen. Gottes Frieden und Gottes Segen in dieser Woche. Gütet euch Gott.